So, wir haben gestern angefangen, über Gaben und Aufgaben zu reden. Und heute geht es also darum, der Reichtum an Gaben und Diensten. Und ich fange einfach mal so ein bisschen in einem größeren Horizont an. Im Alten Testament war natürlich Gottes Geist auch schon am Werk. Ohne dem kann man sich vieles überhaupt nicht vorstellen. Ja? Er hat in Propheten gewirkt, in Männern wie David, er war auf Königen, er hat Priester und Propheten beeinflusst. Es gab also Geistträger, die er für bestimmte Dinge befähigt hat. Und was typisch war, es waren Einzelpersonen. Ja, es war also nicht das Volk, das den Heiligen Geist hatte, oder nicht mal irgendwie eine Königsdynastie, die das für sich reklamieren konnte, sondern es waren irgendwie Einzelne. Und man kann also auch das lesen, dass Gottes Geist einen Menschen auch wieder verlassen hat, ja, und mit all den entsprechenden Wirkungen, die das auch nach sich zieht, wenn Gottes Geist nicht mehr am Werk ist. Im Neuen Testament ist das vom Konzept her durchaus anders. Das kündigt Jesus schon an, im Johannesevangelium, ich glaube Kapitel 7, sagt er das mal, da redet er vom Heiligen Geist und dann sagt er, da steht da, er redet das vom Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben würden. Da war das noch gar nicht so weit, aber da kündigt er schon an, wenn das so weit ist, dann wird Gottes Geist in jedem sein, der an Jesus glaubt. Und deshalb eben hier, ganz anders als im Alten Testament, in jedem Gläubigen wohnt Gottes Geist und befähigt ihn auch. Und dann habe ich hier geschrieben, die Summe dieser Gaben macht eine Gemeinde reich. Reich in Anführungsstrichen, weil man nicht überall den Reichtum merkt. Und ich wage die Behauptung, dass es üblicherweise nicht an Gott liegt, wenn eine Gemeinde, auch eine gesamte Gemeindesituation, eher ärmlich wirkt. Ich komme am Schluss nochmal so auf die Frage, auch nur manche Dinge fördert und erkennt. Aber ich habe heute schreibe gerade Dillenburger Andachtsbuch, habe ich ein paar Kalenderzettel zu schreiben, ein paar Tageszettel. Und kriegt man ja ein Kapitel vorgegeben. Und ich war heute also 1. Chronik 23, irgendwie ein bisschen öder Text eigentlich. Ne? Und da ging es also darum, dass David den Levitendienst neu ordnet. Der Hintergrund ist der, David sagt, wir sind jetzt irgendwie sesshaft geworden, hier wird Gott sein Haus bauen und wird in diesem Haus wohnen. Und dann zieht er Schlussfolgerung und sagt, also was machen wir denn jetzt mit den Leviten? Es gibt ja tausende Leviten, die waren eigentlich nur freigestellt dafür, das mobile Heiligtum aufzubauen, abzubauen und durch die Gegend zu tragen. Und wenn ein Haus gebaut wird, ist es ja völlig hinfällig. Was machen wir jetzt mit den Leuten? Und ich fand das so beeindruckend. Also er sagt nicht, geht mal nach Hause, wir warten mal, bis uns was einfällt. Sondern zunächst senkt er das Eintrittsalter von 30 auf 20. Das heißt, es kommen noch ein paar Tausend dazu, die er verteilen kann. Und dann schickt er 24.000 an den Bau. Und 4.000 wären Richter und Torhüter und sozusagen Hilfsdienste für die Priester. Wo ich am Ende dann dachte, ich habe gebetet, lieber Herr, gib uns solche Leute, die andere an die Aufgabe, an die sozusagen anderen Arbeit zuweisen, die sagen, du machst das und du machst das und ihr seid die Richtigen für das. Und ich habe manchmal den Eindruck, das ist wirklich eines der größten Gnaden, die Gott geben kann, dass es solche Steuermänner gibt, die nicht alles selber machen, aber die sehen, wo die wichtigen Lücken sind, die von den richtigen Leuten besetzt werden können. Also solche Davids, die wünsche ich mir für unsere Zeit. So, jetzt kommt eine kleine Fleißarbeit. Wir werden einfach ein paar Texte lesen. Oh, naja, so viel wollte ich noch gar nicht zeigen, aber jetzt haben wir es einfach. Und das machen wir jetzt. Es sind ja oben 4 Texte angegeben und die sind nicht alle ganz kurz und wir werden sie trotzdem lesen, weil das die wesentlichen Gabenkataloge sind, die wir in der Heiligen Schrift finden. Und ich meine, wir sollten sie einfach mal anschauen und lesen. Ich werde heute noch nicht so sehr über Einzelheiten reden, werden wir morgen mehr tun. Aber wir wollen einen Überblick haben über das, was wir in der Heiligen Schrift dazu finden. Und wir beginnen bei 1. Korinther 12. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. 1. Korinther 12, Römer 12, ja, also zweimal Kapitel 12. Das sind sozusagen die ausführlichsten Texte, die wir in dem Zusammenhang finden. Und ich lese. 1. Korinther 12, Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten, es ist derselbe Herr. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, es ist aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Für die, die theologisch ein bisschen interessierter sind, wollte ich einfach mal aufmerksam machen, das ist eine wunderschöne trinitarischer Text. Ja? Vers 8, Geist, Vers 4, es ist derselbe Geist, Vers 5, es ist derselbe Herr, Vers 6, ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Also wenn wir über Geistesgaben reden, dann reden wir nicht nur über Geist, sondern die Dreieinigkeit steht hinter dem ganzen Konzept. So, Vers 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Einem anderen aber Wunderwirkungen. Einem anderen aber Weissagung. Einem anderen aber Unterscheidung der Geister. Einem anderen verschiedene Arten von Sprachen. Einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also gerade auch nochmal der Vers 11, ne, der macht es nochmal so deutlich. Er teilt jedem aus, wie er will. Oder auch Vers 6 am Schluss. Gott, der alles in allen wirkt. Also wo man das merkt, ist, es gibt sozusagen von der ganzen Anlage her die Absicht, dass jeder in dieser Konstruktion Gemeinde, geistbegabte Menschen, dass jeder einen Platz hat, von dem aus er für andere ein Gewinn ist, ein Segen. Es zielt immer auf die anderen, üblicherweise. Und was wir merken, also ich habe das zunächst einfach mal ein bisschen geordnet. Wir haben ja einen ganz schönen Katalog, den wir hier gelesen haben. Und ihr seht unten drunter schon mal, das, was wir hier vorfinden, kann man irgendwie ziemlich gut in bestimmte Kategorien ordnen. Ich bin so ein Mensch, ich kann eine Sache nur erzählen und erklären, wenn sie in meinem Kopf irgendwie geordnet vorliegt. Und deshalb ist es für mich selber immer wichtig, irgendwie Dinge fassbar und verstehbar zu machen, sonst kann ich darüber nicht wirklich reden. So, wir machen ein bisschen weiter und wir lesen mal den Römertext. Da kommen wir auf vertraute Gaben und auf andere, die neu sind, die im Korinthertext noch nicht zu finden waren. Also Römerbrief Kapitel 12, die Verse 4 bis 8. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen, es sei der da lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. So, dann habe ich hier noch einen Text, Epheser 4, Vers 11. Das, ja, da ist, steht ein bisschen neben den Gabenkatalogen, ist aber durchaus in dem Zusammenhang auch zu erwähnen. Es sind also Ämter, Dienste, Funktionen, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat. und die ohne den Heiligen Geist genauso nicht zu denken sind wie alle anderen Gaben auch. Epheser 4, Vers 11, er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Also man merkt sozusagen sofort wieder die gleiche Richtung, ja, wie das bei den Gabenkatalogen ist. Es zielt auf die anderen Menschen. Und als letztes mit einer Klammer ringsherum habe ich noch einen kleinen Text aus dem 1. Korintherbrief im Kapitel 7. Und man kann das dazu rechnen oder auch nicht, aber dass es mit Gottes Geist zu tun hat, das stimmt auch. Vers 7. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Der Gegenstand, um den es geht, da wird im Vers gar nicht gesagt, es geht nämlich um Ehe und Ehelosigkeit. Das ist sozusagen der Gegenstand, der im Hintergrund dieses Verses steht. Und es wird auch beschrieben als eine Gnade, eine Gabe von Gott, ehelos zu leben oder im Ehestand zu leben. Wobei man bei Paulus merkt, und das entspricht auch dem der Schöpfungsabsicht, dass die beiden Optionen sozusagen nicht 50-50 gegenüberstehen, sondern der übliche Weg, der regelhafte, ist durchaus der in die Ehe. Also das steht auch am Anfang des Kapitels, wo Paulus also sagt, bevor er über Sonderfälle spricht, dann sagt er, jeder habe aber seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Und dann redet er über bestimmte Fälle. Also Paulus ist kein Fan, das wäre ihm nicht das Liebste, wenn sie alle ehelos leben würden. Da würden wir ihn also mächtig missverstehen. Aber es gibt wirklich Berufungen auch in die Ehelosigkeit. Manchmal wird Ehelosigkeit auch als Schicksal empfunden und nicht als Gnade von Gott. Aber ich glaube, es gibt auch Biografien, und ich meine auch welche zu kennen, wo ich den Eindruck habe, hier haben Menschen das als Begabung, als Gnade von Gott erlebt und ausgelebt, dass sie ihre Geschichte allein gelebt haben. Das gibt's auch. So, jetzt kommen wir also nochmal zu dem, was unten drunter steht. Es ist also ein großer Reichtum, also bei den Dingen, die wir jetzt noch bedenken, ja, also ich werde über 1. Korinther 7, das ist jetzt nicht der Gegenstand, über den ich jetzt weiter mich auslassen werde. Was wir bei den Gaben beobachten können, es gibt irgendwie Gaben, die gehören in eine Gruppe. Und was wir merken, es gibt also Gaben, die haben mit Worten zu tun. Das ist auch ist kein Wunder, dass das einen großen Raum einnimmt, denn wir haben ein Wort vom Kreuz. So wird es mal in 2. Korinther 5 gesagt. Das heißt also, die Kernbotschaft des Glaubens muss gesagt werden. Es gibt andere Funktionen ringsherum, ja, also auch andere Gaben. Die können den Weg ebnen, die können die Tür aufmachen. Aber die Inhalte, die können nicht mit einem Bild und auch nicht nur mit einer netten Tat vermittelt werden, die müssen gesagt werden. Und deshalb spielen Gaben des Wortes in dem ganzen Rahmen, auch bei dem, was Gottes Geist Menschen anvertraut, durchaus eine ziemlich gewichtige Rolle und kommen in verschiedenen Varianten vor. Eine andere Kategorie ist das, was mit Leitung zu tun hat. Es ist unverkennbar, dass es Leute gibt, die können Menschen führen. Und ich habe den Eindruck, es kristallisiert sich manchmal schon mit 17, 18, 19, 20 Jahren heraus, ob ein junger Mensch führungsfähig ist. Es gibt Typen, und muss man einfach der Gemeinde mal beobachten. Es gibt Typen, um die sammelt sich eine Traube. Ja, da ist so ein 20-Jähriger und da hat immer so ein Schwarm von 16-Jährigen, die in seinem Schatten segeln. Wo man merkt, also es gibt Leute, die ziehen andere an und sie können sie beeinflussen. Also Gaben der Leitung. Und wir tun gut daran, solche Leute ziemlich aufmerksam zu beobachten, denn gute Leiter fallen leider nicht von Bäumen. Die haben oft eine lange Geschichte hinter sich. Dann das ganze große Paket der Gaben der Hilfeleistung. Wir werden morgen noch über ein paar Einzelheiten reden. Hier hat sich der Staat, der Sozialstaat, viele Felder erobert oder angenommen. Sie sind sozusagen zum Staat hingewandert, was man auch nicht beklagen muss. Aber in früheren Zeiten war die Gemeinde wirklich auch ein Ort, von der sehr, sehr viel Hilfe zu schwachen Menschen, zu bedürftigen Menschen gewandert ist. Und dann die große Kategorie auch der Wundergaben, die in den Listen hier durchaus eine gewisse Rolle einnehmen. Darüber werden wir übermorgen intensiver noch sprechen. So, ich habe diese Listen jetzt einfach mal noch ein bisschen ausgeweitet und dahinter geschrieben, was wir, ja, was also an Einzelheiten dazu genannt ist. Ja, also Gaben des Wortes, Wort der Weisheit, der Erkenntnis, Weissagung, Lehre, Leitung, Unterscheidung der Geister, Vorstehen, Ermahnen. Es gibt Begriffe, die könnte man auch in beide Kategorien schieben. Also zum Beispiel Ermahnen. Das hat was mit Leitung zu tun, aber es hat natürlich auch mit Worten zu tun. Ja, das ist, also ich könnte das sozusagen in die erste Kategorie stecken oder auch in die zweite. Also das steht nicht in der Bibel drin, sondern das ist irgendwie ein bisschen eine Hilfskonstruktion, einfach um die Dinge zu verstehen. Oder auch Glauben, ja, Wundergaben, Glauben, das brauchen wir auf anderen Ebenen auch. Ja, also da ist auch sozusagen nicht der Glaube, der rettet, sondern einfach das Vertrauen, dass Gott handelt. Das könnte ich also auch an verschiedene Kategorien schieben. Also das ist ein bisschen eine Hilfe, einfach um eine gewisse Ordnung in die Gaben zu bringen, die Gott gegeben hat. So, nun habe ich in der Ankündigung etwas geschrieben, Gaben und Geschlechter. Links seht ihr wieder die vertrauten vier Gruppen, ja, Gaben des Wortes, Gaben der Leitung, der Hilfeleistung, Wundergaben. Und ich will das durchaus sagen, dass bei dem, was ich erzähle hier, ich möglicherweise im Blick auf das gesamte christliche Spektrum nicht mehrheitsfähig rede. Weil ich durchaus gewisse geschlechterspezifische Schwerpunkte sehen kann. Und ich will einfach mal erzählen, was ich meine damit, mit dieser Differenzierung. Also, Männer, Frauen, zunächst muss ich noch mal sagen, selbstverständlich ist, dass Gott alle Gaben geschlechtsunabhängig gibt. Völlig geschlechtsunabhängig. Also es ist sogar häufig so, dass bestimmte Funktionen bei Frauen, also Gaben des Wortes, auch wenn ich hier ja mit Einschränkungen geschrieben habe, Frauen sind durchaus die Redefähigeren in vieler Hinsicht. Ich habe über viele Jahre Homiletikunterricht gegeben und viele Homiletikkurse gemacht und habe sie üblicherweise so gemacht, dass die Männer am Ende auch auf der Kanzel standen und geredet haben. Und es ist also nicht allen Männern gegeben, aus einem guten Gedanken auch einen runden Satz zu machen. Da quälen sich viele Männer. Das ist wirklich, Frauen fließen Worte häufig leichter über die Lippen. Es ist einfach so. Ist auch kein Nachteil. Also die Gaben sind geschlechtsunabhängig verteilt. Und ihr seht, ich habe also hier ein paar Kommentare reingeschrieben. Überall steht Ja drin und an bestimmten Stellen mit Einschränkungen. Und ich habe schon gesagt, über die untere Zeile rede ich heute Abend nicht. Das machen wir als gesamtes Paket übermorgen. Da werde ich also über das ganze Thema Glaube und Wunder etwas bisschen ausführlicher reden und dann wird es besser verständlich, wo ich also hier das einordnen würde und da kann ich also sehr leicht den Bezug dazu knüpfen. Das heißt also, wir gucken heute Abend besonders mal auf diese oberen beiden Einschränkungen, die also mit Geschlechtern zu tun haben. Und jetzt ist es ein bisschen reduziert. Also das sind diese beiden, wo ich geschrieben habe, ja, ja mit Einschränkungen. Und ich will das begründen, wieso nach meinem Verständnis der Heiligen Schrift es durchaus nicht identisch ist, was Männern und Frauen zugeordnet ist. Wenngleich mir sonnenklar bewusst ist, die Heilige Schrift zieht keine scharfe Linie. Es gibt im Gemeindeleben viele Detailentscheidungen zu treffen, die man so aus der Bibel nicht gewinnen kann, aber die man einfach handhaben muss, wenn man das irgendwie abgrenzen will. So, dann habe ich geschrieben, also Gaben des Wortes im Blick auf Frauen, ja, mit Einschränkungen. Natürlich gilt das ja auf vielen Gebieten. Und gerade wenn ich an unsere Hauskreisarbeit denke, an missionarische Kontakte, da habe ich oft den Eindruck, da sind, also wären wir ohne unsere Frauen ganz arm dran. Ganz arm dran. Da sind sie oft die fitteren und auch beweglicheren Geister. Mit mehr Kontaktfreude und Kontaktwilligkeit. Aber wir lesen in der Heiligen Schrift an mehreren Stellen, dass, ich habe es mal so formuliert, die Wortdienste in der Gemeindeöffentlichkeit Männern zugeordnet sind. Und ich lese mal aus 1. Korinther 14. Also 1. Korintherbrief ist durchaus ein Text, in dem solche Gemeindeordnungen besonders intensiv thematisiert werden. Ich lese mal Kapitel 14, 26. Was ist nun Brüder, wenn er zusammenkommt? Also Brüder, die Anrede Brüder, die kann durchaus auch geschlechtsneutral sein. Können auch Geschwister stehen. Wenn ihr zusammenkommt, so habe jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Und ich mache hier einfach mal einen Sprung, da steht natürlich noch allerhand zwischendrin, wie es, Vers 33 schon, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Also, es ist ein Text, der ordnet Männern eine bestimmte Lehrverantwortung zu. Wo man die im Detail ansiedelt und wo sozusagen auch Grenzen gezogen sind, das kann man durchaus vor Ort durchdenken und entscheiden. Das ist scharf in der Bibel nicht formuliert. So, Gaben der Leitung. Und ich muss das kurz erklären, was ich hier geschrieben habe. Es gibt eine von Gott gesetzte Verantwortungshierarchie, eine abgestufte Lastenverteilung. Und ich möchte dazu mal einen Vers lesen und ich muss dazu ein paar mehr Sätze sagen, damit es gut verstanden wird, wie ich es meine. 1. Korinther 11. Ich lese den hier angegebenen Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Also es gibt ja eine Reihenfolge, Gott, Christus, Mann, Frau. Und man muss die Frage überlegen und braucht eine Antwort darauf, was ist denn das für eine Reihenfolge? Was ist denn hier sozusagen abgestuft, Gott, Christus, Mann, Frau? Und aus meiner Sicht ist die sinnvollste Erklärung, ich kenne auch gar keine andere, keine jedenfalls überzeugende, dass das eine abgestufte Verantwortung ist. Also wer in dieser Reihe weiter Richtung Gott steht, trägt den größeren Rucksack. So habe ich das mal, würde ich das gerne mal ausdrücken wollen. Also Verantwortung wird nicht als Recht verstanden, dass irgendjemand entzogen wird, sondern es hat durchaus den Charakter einer Zumutung. Wir gucken das Thema natürlich aus einer relativ gesicherten Lebenswelt an. Aber ich erzähle mir eine kleine Episode aus der DDR-Zeit, die darauf ein bestimmtes Licht wirft. Ich weiß nicht, Michael, ob das sogar war, als du bei uns in Kirchberg mal eine Evangelisation gemacht hast. Ich vermute es sogar. Wir hatten keine Einladungen, oder die DDR war ja immer ein Problem, ja? Also so einen Papierstreifen zu kriegen, da ist man fünfmal zu irgendwelchen Behörden gerannt. Und ich weiß nicht, ob wir überhaupt was hatten oder was, jedenfalls sind wir als Jugendgruppe durch die Stadt gezogen, mit der Gitarre haben wir Lieder gesungen und die Leute, die wir getroffen haben, haben wir eingeladen zur Allianz-Evangelisation mit Michael in die Kirche. Und dann fallen wir dem stellvertretenden Bürgermeister in die Hände. Seine erste Frage war, ist diese Demonstration genehmigt? Die zweite war, wer ist hier der Leiter? Ist es ein besonderes Vorrecht, Leiter zu sein? Und wir merken auf einmal, es war ziemlich lange ruhig. Es war ziemlich lange ruhig. Und es hat uns zwei Besuche bei der Stasi eingebracht. Die Bibel behandelt das Thema nicht als vergnügungssteuerpflichtig. Ich habe im Auto eine CD mit einem Hörbuch von Open Doors. Mit 7 oder 8 Lebensglaubensgeschichten aus der islamischen Welt. Wo also auch Männer zum Glauben kommen und die auf einmal, die wissen gar nicht richtig, wie es passiert, einer kleinen Gemeinde vorstehen, die sich irgendwo versteckt in einem Haus trifft und die jedes Mal froh sind, wenn die Leute alle noch leben, die das letzte Mal zusammen waren. Und die wissen ganz genau, ob wir alt werden, ist höchst fraglich. Es ist einfach lebensbedrohlich, Verantwortung zu haben für andere Christen. Und es wird, also in diesem Denken, was wir hier merken, also Gott, Christus, Mann, Frau, das heißt also, wer in dieser Reihe weiter oben steht, trägt etwas, was er dem, der sozusagen daneben steht, nicht zumutet. Jesus hat Lasten getragen, die mutet er keinem Mann dieser Welt zu. Und wir können natürlich ein bisschen überlegen, was ist denn Gottes Funktion gewesen bei der Geschichte? Und da kann man also lange nachdenken und findet auch manches. Welches Paket hat er übernommen, wenn ein Vater seinen Sohn auf diese verkommene Welt schickt und genau weiß, wie das mit ihm ausgeht, was die mit dem machen werden? Gott, Christus, Mann, Frau. Es ist also eine, sozusagen eine Lastenhierarchie. Und ich glaube nicht, dass Männer bei Gott viel Pluspunkte sammeln, wenn sie delegieren, was ihnen aufgetragen ist. Es gibt Dinge, die sind dem Geschlecht zugeordnet, nicht der Meldung. Und ich glaube wirklich, dass das bei Gott gilt. Wo man im Detail sozusagen die Linien zieht, da kann man über manches nachdenken. Und es kann sich sehr geräuscharm ergänzen. Also üblicherweise geht es auch ganz unaufgeregt. Aber das ist, ich kann nicht mit einstimmen in diesen Chor, den man sozusagen Land auf Land abhören kann. Dass, ich habe hier mal so einen Satz geschrieben. Ja? Was würdest du zu folgender Überlegung sagen? Wir leben nach dem Gabenprinzip. Alle Gaben, die Gott gibt, müssen zur Anwendung gebracht werden. Wenn Frauen predigen können, dann sollen sie das tun. Wenn Frauen leiten können, dann sollen sie das tun. Das ist ein Satz, den kann man also vielfach gedruckt lesen. Ich glaube nicht, dass er wiedergibt, was die Heilige Schrift meint. Er entspricht durchaus einer Grundstimmung, einer gesellschaftlichen. Ich habe vorhin schon gesagt, die Gaben sind wirklich geschlechtsunabhängig verteilt. Und Frauen müssen Leitungsfähigkeit haben. Ich habe eine Schwiegertochter, die erwarten ihr 5. Kind. So eine Frau muss irgendwie Leitungsfähigkeit haben, sonst geht es sehr chaotisch zu Hause zu. Es muss irgendwie Talent da sein, Dinge zu ordnen und zu sortieren. Das heißt also, das ist gar kein Privileg von Männern. Aber es ist eben so, dass die Gaben kein unbeeinflussbares Eigenleben führen. Es ist so, dass sie sich übergeordneten Regeln beugen müssen. Und jetzt gerade nochmal dieser Text, ja, also 1. Korinther 14, da ordnet er also manches zu. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Also da geht es darum, dass verschiedene Leute eine Botschaft auf dem Herzen haben und der Text sagt, also passt mal auf, Männer, es kann kein Wettlauf zur Kanzel geben, dann redet geordnet einer nach dem anderen und dann kann man sich hinterher noch unterhalten. Ja, also das, und dann begründet er das, ihr könnt euch doch bremsen, bis ihr dem anderen zu Ende zugehört habt. Und sagt dann diesen Satz, die Propheten können ja selbst bestimmen, wann und wie sie ihre Eingebung weitergeben. Das heißt also, die haben ein Wort, aber der Mensch hat die Vollmacht zu sagen, das ist jetzt am Platz oder eben auch nicht. Das heißt also, es gibt eine Gabe und es gibt übergeordnete Prinzipien, denen sich Gaben unterordnen müssen. Die haben kein Eigenleben, das sozusagen ein Recht für sich hat, was also auf jeden Fall einfach ausgelebt werden kann. Das ist auch im normalen Leben so. Ja, wenn ich also durch Rostock fahre, dann mein Auto würde 180 fahren können, dann leitet sich daraus auf keinen Fall der Anspruch ab, dass ich mit 180 durch Rostock brettern kann. Es gibt übergeordnete Prinzipien, die diktieren hier 50, hier 70, hier 30. Da ist das Vermögen ziemlich sekundär. Die Prinzipien sind die eigentliche maßgebliche Instanz. So, und nun einfach nochmal so mein Kommentar. Ich beobachte jetzt in den Gemeinden, in denen ich unterwegs bin, also keinen Sturm der Frauen Richtung Kanzel. Also ist wirklich nicht mein Eindruck. Nicht mal hinter vorgehaltener Hand. Sollten wir doch ein Frauenproblem haben, dann ist es zu 80% ein von Männern verursachtes. Und zwar aus folgenden Gründen. Das ist jetzt wirklich auch ein bisschen an die Adresse der Männer. Ich will das also, ich will niemand auf den Zeh treten, aber man muss manchmal Dinge auch sagen. Es gibt also die Klage, dass Männer, jetzt gerade auch bei der Mahlfeier, ja, sie könnten den Mund aufmachen und tun es nicht. Gestern waren wir hier zusammen, ich habe mich gefreut, ich habe nicht mehr was gesagt, weil ich ganz erfreut war, da waren eine Reihe Männer, die hatten irgendwie was auf dem Herzen, was sie gerne sagen wollten, was ihnen wichtig war. Das fand ich so schön. Fand ich so schön. Aber es gibt auch Orte, da sitzen noch viel mehr Leute und es passiert erst mal 3 Minuten gar nichts. Man fragt, ob die noch schlafen. Und das merken natürlich Frauen und sagen, manche, sie reklamieren das Rederecht für sich und tun nichts. Aber das liegt dann nicht an den Frauen, das liegt an den Männern. Und der Bildungsdurchschnitt unserer Frauen ist inzwischen höher wie der Männer, auch in Gemeinden. Und die können sortieren, ob eine Predigt gut ist oder nicht. Und sie leiden darunter, dass es Predigten gibt, die nicht so prickelnd sind. Vielleicht in Rostock hier völlig anders, aber an anderen Orten gibt es das. Was auch an vielen Orten durchaus ein Problem ist, dass es für Frauen keine adäquate geistliche Gesprächsebene gab. Es wird immer ein bisschen besser, habe ich den Eindruck. Es gibt Gesprächsformen, es gibt Bibelgespräche inzwischen an vielen Stellen. Der erste Korinthertext, ja, der sagt, also sie sollen dort, wenn die Gemeinde zusammen ist, nicht reden. Der sagt 2 Sätze weiter, sie sollen aber zu Hause irgendwie fragen können. Das heißt, Paulus geht davon aus, dass eine Gemeinde die Verantwortung hat, selbstverständlich auch Ebenen zu schaffen, wo Frauen über alles reden können, was sie im Blick auf den Glauben interessiert. Das gehört zu den Pflichten einer Gemeinde. Das ist nicht Luxus. Und manchmal ist unklar, wo ihre Beteiligung erwünscht ist. Wir haben das jetzt bei uns, so auch bei unserem Musikteam erlebt, dass sie also sich ein bisschen beklagt haben und gesagt, also wir würden gerne genau wissen, wo, was dürfen wir als Mädchen und was nicht. Und sie haben gesagt, wir wollen gar nichts ganz Bestimmtes, aber wir wollen einfach wissen, was ist richtig und was ist nicht richtig aus der Sicht der Gemeindeleitung. Sie wollen einfach Klarheit haben. Und ich habe das auch gemerkt, also sozusagen Dinge im Nebel zu lassen, ist wirklich keine Hilfe. Es muss einfach manchmal gesagt werden, ja, einen Text könnt ihr lesen oder könnt es nicht oder sowas. Ja? Also Klarheit ist für viele schon auch einfach ein wichtiges Kriterium. Und ich glaube, gerade in dieser Hinsicht hat eben auch eine Gemeindeleitung Verantwortung, dass sie für Klarheit sorgt. So, ich habe vorhin schon gesagt, das machen wir morgen und ich habe am Schluss noch ein paar, es sind schon noch ein paar Gedanken. Sind die Gabenkataloge vollständig? Ich glaube nicht, dass sie vollständig sind. Ich meine gerade, es gibt Bereiche, die sind gar nicht so groß Thema. Das wird, obwohl sie im Neuen Testament auch vorkommen, also wie das ganze Paket der musischen Gaben, die sind, obwohl eben auch schon Lieder gesungen wurden, es gibt wahrscheinlich auch in den Brieftexten so Hymnustexte, wo man sich gut vorstellen könnte, dass das auch Liedpassagen sind, die da abgedruckt sind. Also das ist ein großes Feld, auch für Gemeinde wichtig. Also wenn wir gerade einfach das ganze Thema Musik, Begleitung, Gesang, Lieder schreiben, ja, also wir sind mit dem neuen Liederbuch schon auch wieder ein bisschen auf die Linie gekommen, auch selber das zu fördern, dass Lieder geschrieben werden. Also ich glaube, da ist nicht alles in Bibeltext, es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und auch dieser Zusammenhang zwischen natürlichen Anlagen und Geistesgaben, über den kann man auch nachdenken. Ich glaube wirklich, dass, wir haben hier geschrieben, Gott gibt Fähigkeiten, die mit dem Heiligen Geist einziehen. Der vermutlich größere Teil, das ist meine Vermutung, also es ist kein Bibeltext, der vermutlich größere Teil der Geistesgaben besteht darin, dass schon vorhandene Anlagen von Gottes Geist geheiligt und benutzt werden. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Waldemar Grab gehört hat. Er war zeitlang Pianist auf dem Traumschiff und hat sich bekehrt, zum Glauben gekommen, hat eine eigene Agentur und arbeitet als Musikmissionar. Der konnte reden, der konnte spielen, der konnte singen, bevor er gläubig geworden ist. War alles schon da. Aber genau diese Anlagen, die er alle schon hatte, die verwendet er und es kommen Menschen durch ihn zum Glauben und seine Botschaft. Also wo man sehr deutlich merkt, dass Gott sozusagen einfach Dinge, die schon da sind, besetzt, sie durch, mit seinem Geist durchdringt. Es sind andere Lieder, es sind andere Motive, die ihn zum Singen bringen, es sind andere Texte, es sind andere Worte, die er redet. Aber die Gabe, ja, also diese Fähigkeiten, gut zu erzählen, flott zu schreiben, schön zu singen, gut zu spielen, das bringt er alles aus seiner früheren Geschichte mit. Und Gott greift es auf. Und ich glaube wirklich, dass vieles, was Gott gebrauchen hat, einfach in uns als Menschen schon drin liegt. Und dass man das Gott zur Verfügung stellt. Auf dem Bild da vorne mit der Gemeinde, da ist eine Familie dabei, ein Zimmermannsmeister, der noch gar nicht lange zur Gemeinde gehört. Mit seiner ganzen Familie. Und wir haben unsere Bühne, also kommt ein bisschen größerer Saal haben wir auch, und unsere Bühne ein bisschen umgebaut, eine große Wand reingezogen für eine Projektionsfläche und so. Und wir haben den Mike gefragt, da war noch gar kein Gemeindelied. Ich sage, Mike, könntest du dir vorstellen, das zu machen? Also da ist ein Zimmermann, der war schon seit Jahren Zimmermann. Aber jetzt macht er mit dieser Fähigkeit irgendetwas zum Nutzen der Gemeinde. Sagt, reden kann ich nicht, aber das kann ich. Und hat gebaut. Also, das heißt also, ich kann durchaus auch diesen Weg gehen, dass ich sage, also das sind die Dinge, die liegen mir immer schon irgendwie als Mensch. Sind die für Gott nutzbar? Und vieles ist nutzbar, wirklich. Auch ganz praktische Dinge, die mit Gastfreundschaft zu tun haben. Ja, und Haus und Atmosphäre, das liegt auch im Leben eines Menschen drin. So, letzter Gedankengang, wie erkennt man die Gaben? Nun, ich will einfach mal ein paar Impulse setzen, von denen ich meine, die können uns helfen. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, also das, glaube ich, gehört zu den großen Aufgaben von Gemeindeleitungen, das irgendwie weitsichtig zu fördern. Zu erkennen, wo liegen die Stärken, wo ist ein Mensch einzubinden in eine Gemeinschaft. Und Identifikation beginnt wirklich manchmal erst dann, wenn jemand irgendwo mitmacht. Ich habe das gestern, glaube ich, irgendwo so am Rand mal erzählt. Eine Frau aus unserer Gemeinde, die 10 Jahre schon durch Eheschließung zur Gemeinde gehört, ist jetzt in so einem Willkommensteam drin, das sind so eine Reihe Leute, die irgendwie so ein bisschen um Begrüßung und um Kaffee und so kümmern. Und da gibt es ganz konkrete Aufgaben. Und das sagte sie. Ich habe den Eindruck, ich bin jetzt erst richtig angekommen. Also irgendwie konkrete Aufgaben, die helfen wirklich zur Identifikation, dass man weiß, ja, hier gehöre ich wirklich dazu. Ich besuche nicht nur Veranstaltungen, sondern ich gehöre dazu. Ein anderer Weg ist Wirkung beobachten. Also einfach mal zu schauen, ja, es erzählt jemand irgendwas, löst das bei Hörern eine Wirkung aus? Gibt es ein Echo? Bei uns im Dorf ist eine landeskirchliche Gemeinschaft und ein ehemaliger Jugendleiter, der ist völlig aus einer gottlosen Geschichte zum Glauben gekommen und hat dann erst das erste Mal, haben sie ihn überredet, eine Jugendstunde zu halten, da also mit maximaler Aufregung hat er das angefangen und es hat sich bei seiner ersten Jugendstunde einer von den Teilnehmern bekehrt. Und also einfach die Wirkung, die hat ihn so motiviert, 2-3 Jahre später war er der Jugendleiter. Aber wo man einfach gesehen hat, es wird gebraucht ihn, Gott gebraucht den Menschen an einer bestimmten Stelle. Also die Wirkung. Oder auch Neigungen und Anlagen nutzen. Habt ihr vorhin schon erzählt, ja? Zimmermann, das ist irgendwie ganz naheliegend, dass Dinge, die ein Mensch sowieso gut kann, dass er sie auch für die Gemeinde tut. Und das halte ich für ziemlich wichtigen Weg. Dass man einfach andere Leute fragt. Die sehen das manchmal fast besser, als man es selber sieht. Und ihren Rat einholen. Wie würdest du denn denken? Wo könnte mein Platz sein? Ich habe das probiert. Ja. Also andere Leute fragen. Oder auch das Bedarf sehen. Manchmal gibt es irgendwo Lücken und man kann einfach mal probieren. Und eben dann testen. Ne? Also das heißt nicht, dass man alles, auch was man einmal anfängt, auf Lebenszeit machen muss. Es gibt auch durchaus die Erfahrung, das ist nicht das, was sich langfristig bewährt. Und deshalb kann man das dann auch abbrechen und an anderer Stelle probieren und arbeiten. Aber Überschrift, ne? Den Reichtum entfalten. Ich meine, das ist durchaus eine große Herausforderung, eine große Aufgabe, dass das, was Gott hineingelegt hat, ich habe am Anfang geschrieben, diese Gaben machen eine Gemeinde reich. Dass das auch irgendwie aufblüht. Und ich will nicht so reden, als wäre das alles noch vor euch. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, ja, also gerade mein Eindruck gestern von der Mahlfeier, da gibt es auch vieles, was richtig schön läuft und was sich bewegt. Also die Gemeinde, die lebt, da ist vieles von dem sowieso schon in Gang. Und das Anliegen ist, dass es einfach das weitergeht, dass die nächste Generation gut Fuß fasst und dass wir andere motivieren oder die, die irgendwie ihren Platz noch nicht so gut gefunden haben. So, durch die längere Vorrede ist das doch ein kleines bisschen später geworden, Markus. Aber das war's erstmal.